Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen, mein Name ist Peter Sonneborn. Schön, dass Sie heute Abend Zeit haben, sich unserem Glauben zu widmen. Wir sind heute Abend im zweiten Teil des Vaterunser-Seminars. Dieses Seminar haben wir in der vergangenen Woche begonnen. Es hat insgesamt 7 Teile und wir sind nun heute im zweiten Teil. Wir nehmen also ausführlichst das Gebet des Herrn, wie es auch genannt wird, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, auf die Bitte seiner Jünger hin durch und betrachten Stück für Stück diese 7 Teile des Vaterunser, die 7 Bitten, wie wir auch sagen, die Jesus uns gelehrt hat, in ihrer Tiefe, in ihrer Auswirkung auf uns, auf unser geistliches Leben. Das Vaterunser, ein Gebet, das uns sehr vertraut ist, jetzt einmal ganz aus der Nähe betrachtet, das uns wieder ganz neu zum Anstoß werden soll und werden darf, das wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, das wünsche ich mir selber auch und freue mich, dass ich den Referenten des heutigen Abends und aller 7 Abende begrüßen darf. Es ist Diakon Hans Häusl-Schmidt aus Tietmoning in Südostbayern. Grüß Gott, Herr Diakon.
Schönen guten Abend, grüß Gott.
Herr Diakon, Sie sind verheiratet, Sie sind ständiger Diakon und Sie sind gleichzeitig aktiv, sehr aktiv sogar in der charismatischen Erneuerung in Bayern. Und dieses Seminar halten Sie auch nicht zum ersten Mal. Das ist schon ein bisschen, vielleicht kann man sagen, ein Steckenpferd von Ihnen. Wir haben das letzte Mal Ihren Einstieg gehört. Sie haben uns ein bisschen die Thematik überhaupt näher gebracht, warum wir jetzt ein Seminar halten über das Vaterunser. Und Sie haben dann sehr schöne Worte gefunden über die allerersten Worte dieses Gebetes. Vater, unser Vater, Abba, wie es im Originaltext heißt, lieber Vater. Darf ich Sie bitten, dass Sie zum Beginn dieser Sendung, bevor wir dann zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen, noch einmal ein bisschen ausholen, unsere Zuhörer daran erinnern, was denn in der letzten Sendung passiert ist.
Sehr gerne. Schauen wir ein bisschen zurück auf unseren ersten Abend. Abba, ein Du sprengt unseren Horizont. Vater unser im Himmel war unser erstes Thema. Wir hörten, dass der gewaltig große Schöpfergott uns liebt, ein liebender Vater ist. Wir dürfen ihn mit Abba Vater ansprechen. Aber noch mehr konnte uns letztes Mal in Staunen bringen. Jesus wagt im Gespräch mit dem heiligen Gott in aller Öffentlichkeit und gegen den religiösen Sprachgebrauch seiner Zeit die familiäre Anrede Abba, Papa. Er betet mit einem der beiden ersten Worte, die der Mensch sagen lernt, wenn er sich der bergenden, liebenden Gegenwart von Vater und Mutter bewusst wird. Mama und Papa. Gott so anzureden war eine Revolution. Mit dieser Art von Gott zu denken und zu sprechen, wurde Jesus für viele zum Ketzer. Er wurde zur Gefahr für die althergebrachten Strukturen des religiösen Lebens. Andere erfuhren durch Jesus und seinen Abba Gott eine große Befreiung. Denn in dem kleinen Wörtchen Abba ist alles eingeschlossen, was die Menschen letztlich suchen. Respekt und Bewunderung, Geborgenheit, Wärme und eine große Zärtlichkeit. Der Bibelwissenschaftler Rudolf Schnackenburg sagt, diesen Gott, den Jesus verkündete, kannten sie und kannten ihn doch nicht. Es war eine neue Gottesoffenbarung für sie. Er meint die Menschen damals. Und eine neue Gottesoffenbarung ist es auch für uns heute. Ja, es ist eine Provokation. Provokation kommt vom lateinischen provocare und heißt hervorrufen, herausrufen, zum Leben erwecken. Dieser Abba-Gott will nämlich durch sein Vatersein das Beste aus uns herausrufen. Er will uns zum Leben als seine Töchter und Söhne erwecken. Da hilft uns das heutige Thema Friede, nichts für Träumer. Dein Reich komme einen Schritt weiter. Friede entsteht nicht durch Nichtstun. Es braucht Schritte dazu. Doch bevor wir uns Schritte überlegen, wollen wir uns der Grundhaltung zuwenden.
Ja, Herr Diakon, herzlichen Dank. Ein schöner Rückblick auf die letzte Sendung. Abba, lieber Vater, eine neue Gottesoffenbarung auch für uns heute. Sind wir gespannt, wie es jetzt weitergeht, was diese Grundhaltung sein wird, aus der wir leben müssen, aus der wir Gott unseren Vater nennen dürfen. An dieser Stelle seien auch Sie, liebe Zuhörer, darauf hingewiesen, dass Sie selbstverständlich wie in allen unseren Sendungen, in fast allen, nach dem Vortrag von Herrn Diakon Hans Häusl-Schmidt anrufen können. Sie können sich dann zum Thema, das wir heute behandeln werden, Friede, nichts für Träumer, dein Reich komme, also das Reich Gottes komme, können Sie gerne mit ihm ins Gespräch kommen und ihm Fragen stellen, Ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Die Telefonnummer gebe ich Ihnen später bekannt. Und nun, Herr Diakon, sind wir gespannt und hören gerne zu, was denn nun diese Grundhaltung ist und wie es heute weitergeht.
Das Erste beim Vaterunser ist das Aufschauen zum himmlischen Vater. Es ist ein Aufblick voller Erwartung. Es ist das Eintreten in eine traute Zweisamkeit, in der wir ganz angenommen und ganz verstanden werden. Es ist das Eintreten in eine Beziehung von Herz zu Herz. Und genau das lebte Jesus, eine Beziehung von Herz zu Herz. In den Evangelien lesen wir, dass sich Jesus oft zurückzog, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Er suchte die innere Einheit mit Gott, denn von daher kam eine Kraft, eine Bestätigung, ein Glück über ihn. Da lebte er auf. Diese innere Verbundenheit schenkte ihm die Gewissheit, dass der Vater ihn liebte und ihm vertraute. Du wirst es gut machen. Ich vertraue dir. Ich stehe ganz hinter dir. Und ich freue mich an dir. Dieses Vertrauen stärkte ihn und gab ihm Mut, seine Sendung mit Freude, mit innerem Frieden, Gelassenheit, ja mit Kühnheit zu leben. Die Erfahrung, dass der himmlische Vater ganz hinter ihm stand und ihn über alles liebte, ließ die Freude an seinem Vater beständig wachsen und größer werden. Seiner Berufung folgend, den heiligen Abba-Vater, sein Wesen, seinen Namen zu offenbaren, sagte Jesus: Geheiligt werde dein Name. Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Inhalt der meisten Gebete? Ich stelle immer wieder fest, dass es Bitten und Betteln ist. Jemand sagte mal: Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne uns alle vier. Jesus hat sein Gebet nicht mit: Bitte, bitte, lieber Gott, gib doch, mach doch, tu doch, lass doch, begonnen. Gott hat für ihn nicht die Funktion eines Nothelfers. Gott ist für ihn der höchste Wert, der große Inhalt, das Glück seines Lebens. Nicht die Not lehrt ihn beten, sondern die Begeisterung darüber, dass das Dasein von Gott, von einem solchen Gott getragen ist. Aber du bist herrlich und wunderbar. Du sollst glücklich sein. Welch ein Segen, dass es dich gibt. Heute würden wir vielleicht sagen: Du bist spitze. Dir will ich Freude machen, dir will ich Ehre geben. Dieses Grundgefühl lebte in seinem Herzen. Denken wir daran, wie es war, als wir unseren Partner kennenlernten. Die erste Liebe. Mir musste niemand sagen: Fahr doch wieder mal zu deinem Hannerl. Es war die Sehnsucht, die Freude. Und wie kann diese Freude an Gott, diese Bewunderung des Vaters, dieses Grundgefühl Jesu in uns wachsen? Ich denke, zwei Aspekte sind hilfreich. Zum einen muss das Bild Gottes entgiftet werden. Denn niemand von uns ist in idealen, heilen Beziehungen zu Eltern und Autoritätspersonen aufgewachsen. Niemand wurde im Glashaus groß. Auch hatte niemand ein ideales Umfeld und somit keine durch und durch heile Lebensgeschichte. So haben sich in unsere Beziehung zu Gott unmerklich Misstrauen, Angst, Skepsis, Auflehnung, Bitterkeit und Enttäuschung eingeschlichen. Und wenn wir streng religiös erzogen wurden, ist eventuell ein moralischer Leistungsdruck dazugekommen. Hilfreich ist darum ein Weg der Aufarbeitung und Heilung. In besonderer Weise kann es wichtig sein, die Beziehung mit unseren Eltern anzuschauen und uns mit ihnen zu versöhnen. Kein Weg zum inneren Frieden führt an der Versöhnung mit unserem Leben vorbei. Und zum anderen dient noch etwas der Heilung des Gottesbildes. Etwas, das wir nicht in uns haben. Paulus meinte, vor Gott nur durch Leistungen und Fehlerlosigkeit bestehen zu können. Er hatte Angst vor ihm, bis ihm der wahre Gott, der Vater Jesu Christi, begegnete. Da kam Gottes Geist und damit Gottes Liebe in sein Herz. Das veränderte seine Sichtweise total. Für ihn zählte von da an nur noch eins: diese Liebe Gottes, die ihm in Jesus begegnete, im Herzen zu tragen und aus der neuen Würde, der Identität, welche diese Liebe schenkt, als geliebter Sohn zu leben. So konnte er aus Erfahrung schreiben: als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Sie können das nachlesen im Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 6. Der Geist Jesu offenbart uns unsere wahre Identität. Im Sohn Jesus Christus geliebte Töchter und geliebte Söhne Gottes zu sein. Weiter bewirkt der Geist Jesu in uns eine so zärtliche Nähe und zugleich eine heilige Achtung, dass wir wie Jesus Abba Vater sagen können. Die zärtliche und alles durchdringende Liebe unseres Abba Gottes bewirkt in uns eine tiefe Herzensverbundenheit mit ihm. In uns wächst Freude an Gott und zugleich eine heilige Bewunderung. Wir sind glücklich, dass dieser Abba-Vater Gott ist. Ganz in dieser Haltung rief Charles de Foucault einmal aus: wie bin ich froh, dass dieser Gott Gott ist. Dann wächst in uns das Bedürfnis, diesen Gott zu loben und zu preisen, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Geheiligt, gelobt und gepriesen werde dein Name. Mit Freude im Herzen betet Jesus weiter: dein Reich komme. Deine Liebe komme in neuer Weise in unsere Welt. Wenn Jesus beten lehrt: dein Reich komme, dann bedeutet dies, dass es noch ein anderes Reich gibt. Die Bibel redet vom Reich dieser Welt oder vom Herrschaftsbereich dieser Welt. Jesus meint damit einen geistigen Bereich, eine geistige Haltung, in denen verschiedene Mächte wirken, die dem Heilshandeln Gottes entgegenstehen. Es gibt also zwei Reiche, die ihren Einfluss geltend machen wollen. Und dem wollen wir im Folgenden nachgehen. Zuvor noch eine Frage: was glauben Sie, wovon lassen sich die meisten Menschen in unserem Umfeld leiten? Was ist die Triebfeder ihres Handelns? Womit sind Ihre Gedanken beschäftigt? Wonach streben Sie? Ich denke, dass viele Menschen umhertreibt und bewegt, ist das Streben nach Geld, nach Einfluss und Macht, nach Lust, Sexualität und Sicherheit. Ein geläufiges Wort in unserem Volksmund formuliert es folgendermaßen: Alle denken immer nur an sich. Nur ich denke immer an mich. Dieser Ausspruch zeigt, dass es in dieser Welt meist um unser eigenes Ego, um unser Ich geht. Was Menschen weiter umtreibt, ist die Angst. Psychologen weisen darauf hin, dass 80-90% des menschlichen Handelns von der Angst bestimmt oder mitbestimmt ist. Aber wie sieht das Leben dann aus, wenn Egoismus und die Angst die treibenden Kräfte sind, wenn sie das Sagen haben und regieren? Einige Stichworte. Wenn Angst und Egoismus, man kann auch sagen Profitstreben, die treibenden Kräfte sind, führt das zu Konkurrenz und Machtkampf. Wir vergleichen uns mit anderen, was uns zu Schadenfreude, Missgunst, Neid und Unzufriedenheit verleitet. Angst und Egoismus wirken sich in Halbwahrheiten und Lüge aus. Die Wahrheit wird verdreht und vertuscht. Vieles geht hinten herum. Wir haben Angst, zu uns selbst zu stehen und täuschen etwas vor. Angst und Egoismus führen zu vielfältigen Abhängigkeiten und zu Unterdrückung. Es gibt auch die religiöse Unterdrückung. Der Glaube kann missbraucht werden für egoistische Ziele. Darum ist es auch nicht richtig, wie man oft hört: Hauptsache ist, man hat einen Glauben. Nein, es kommt entscheidend darauf an, dass man den frohmachenden christlichen Glauben entdeckt, der befreit und die Menschen nicht im Unheil lässt oder gar noch das wahre Leben mindert. Angst und Egoismus zerstören jeden Frieden. Friede baut auf Vertrauen und Gerechtigkeit auf. Solange jedoch Angst und Egoismus herrschen, ist alles auf Überlegenheit und Sicherung dieser Überlegenheit ausgerichtet, was den persönlichen, gesellschaftlichen und auch weltweiten Frieden zerstört und unmöglich macht. Eine spürbare Auswirkung des Reiches dieser Welt betrifft auch unser Wirtschaftssystem. Nicht mehr der Mensch steht im Zentrum, sondern oft einseitig die Gewinnmaximierung. Ein konkretes Beispiel von einseitigem Gewinndenken erzählte eine Ausbilderin für Krankenschwestern. In den vergangenen 25 Jahren wurde das Betreuungspersonal im Krankenhaus geschult, wie sie mit den Patienten Beziehungen aufbauen können und wie diese Beziehungen den Genesungsprozess fördern. Die neuesten Schulungsunterlagen beinhalten Anweisungen, wie möglichst keine Gespräche mit Patienten zustande kommen. Dies nur, um Kosten zu sparen. Falls ein Patient trotzdem auf ein Gespräch drängt, soll dieser Patient an den Seelsorger verwiesen werden. Das alles hat Folgen. Wo der Egoismus und die Angst regieren, werden Beziehungen gestört und zerstört. Die Folgen sind Unheil in allen Bereichen, auch über Generationen hinweg. Mitten in dieses Unheil ist Jesus gekommen. Mit ihm beginnt ein neues Zeitalter. Jesus beginnt seine Verkündigung mit den Worten: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt heißt, jetzt ist die lang ersehnte Zeit da. Jetzt geschieht durch Gott grundlegend Neues. Aber worin besteht das Neue? Das Reich Gottes ist nahe. Reich Gottes ist die Initiative des himmlischen Vaters, der seinen Kindern zu Hilfe kommt und allen die Fülle des Lebens schenken will. Reich Gottes heißt wörtlich Königsherrschaft Gottes. Und königliches Herrschen bedeutet, sich gütig und fürsorglich für das Leben des anvertrauten Volkes einsetzen. Reich Gottes heißt, Gott regiert. Gottes Liebe erfüllt die Herzen der Menschen und all ihre Beziehungen. So beginnt Gottes Liebe in uns und unter uns an Einfluss zu gewinnen. Wenn sich in den Herzen der Menschen Gottes Kraft der Liebe ausbreitet, herrscht in Anführungszeichen ein guter Geist, eine gute Atmosphäre, ein Klima des Vertrauens, der Offenheit und so weiter. Jetzt einige Aspekte des Reiches Gottes. Das Reich des Vaters ist das Reich der bedingungslosen Liebe. Unabhängig von dem, was wir leisten oder was wir sind, liebt uns der Abba-Vater hundertprozentig. Wir sind vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens von ihm angenommen, wertvoll, einmalig und geliebt bis in alle Ewigkeit. Wir können nichts tun, damit er uns noch mehr liebt. Und egal was wir tun, er liebt uns immer hundertprozentig. Aber der himmlische Vater ist ein Gott der Freiheit. Und er will uns an dieser Freiheit teilhaben lassen. Paulus drückt es im zweiten Brief an die Korinther so aus: Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Im Reich Gottes werden wir befreit von vielen äußeren und inneren Zwängen, befreit von vielen Ängsten, von allem Engen, Lebensbehindernden und Kleinkarierten. Das Reich Gottes ist das Reich der Gerechtigkeit, der Solidarität und des Mit- und Füreinanders aller Menschen. Denn Gott ist Vater aller Menschen und Geschöpfe. Er will, dass es alle gut haben, nicht nur einige wenige. Wo Gott regiert, wird Friede möglich. Friede in uns, Friede in unseren Beziehungen, Friede unter den Völkern, weil alle ihre Würde, ihren Platz und ihr Recht erhalten. Im Reich Gottes regiert die Freude. Da können wir uns trotz Schwierigkeiten, Leiden und Nöten von innen her am Leben freuen. Friede und Freude kommen nicht von äußeren Umständen, sondern vom Heiligen Geist, der von innen her das Herz des Menschen erfüllt. Paulus, der die Nöte des Lebens auch am eigenen Leib erfahren hat, schrieb an die Gemeinde in Rom, Römer 14, 17, Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Im Reich Gottes wächst die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Wir entdecken in uns eine Art Lust und Freude mitzuhelfen, damit das Reich Gottes sich ausbreitet. Wir investieren uns im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das Reich der Wahrheit. Hier herrschen Ehrlichkeit und Offenheit. Weil wir angenommen und geliebt sind, können wir zu unseren Fehlern und Schwächen stehen. Wir brauchen nichts mehr zu vertuschen. Zusammenfassend kann man sagen, wo Freiheit, Liebe, Solidarität, Gerechtigkeit, Freude, Friede, Ehrlichkeit und Offenheit gelebt werden, da wird das Reich Gottes spürbar und dort können Beziehungen heilen. Das Reich Gottes ist der Ort, wo die Herrschaft von Menschen über Menschen aufhört. Im Reich Gottes können alle aufatmen und wahrhaft leben. Es ist ein Gewinn für alle. Wenn wir diese beiden Lebensbereiche anschauen, können wir uns fragen, in welchem Reich lebe ich? Lebe ich im Reich der Welt oder im Reich Gottes? Wir leben nicht automatisch im Reich Gottes. Denn das Reich Gottes, das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, kommt nicht von selbst. Es ist weit entfernt von der träumerischen Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität. Um ins Reich Gottes zu gelangen, braucht es eine Entscheidung. Darum ruft Jesus die Menschen auf, umzukehren. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um bedeutet wortgetreu aus dem Griechischen übersetzt, denkt um oder ändert eure Sicht, euer Denken, eure Einstellung. So schreibt auch Paulus in Römer 12. Und Evangelium, das ist ein schwer übersetzbares Wort. In der Volkssprache benutzte man diesen Ausdruck, um eine höchst erfreuliche, beglückende, befreiende Nachricht zu überbringen. Zum Beispiel, dass ein schwer erkrankter Angehöriger wieder gesund geworden ist. Eine Nachricht, die alle aufatmen lässt. Hier ist die gute, befreiende Nachricht über Gott gemeint. Die höchst beglückende Botschaft, dass die Herrschaft des Königs der Welt 100%ige Liebe ist. Die Umkehr, zu der Jesus ruft, besteht also zuerst darin, dass wir unsere Sicht von Gott ändern, und zwar dahin, dass er für uns das Erstrebenswerteste wird. Er ist in allen Situationen der größte Gewinn. Je mehr wir uns ihm öffnen, umso besser für uns und für alle. Aus dieser geänderten Sicht ergibt sich die Herausforderung zur Entscheidung, ihm, dem Abba-Vater, in allem zu vertrauen. Es geht Jesus um eine Kehrtwendung im Denken über Gott, die befreiende und entkrampfende Auswirkungen in allen Bereichen des Lebens hat. Glaubt an das Evangelium heißt, vertraut Gottes Fürsorge und Liebe. Vertraut, dass er nur das Beste in jeder Situation für euch will. Vertraut, dass der himmlische Vater der beste Verbündete eures Glückes ist. Die Botschaft des Reiches Gottes stellt uns, ja jeden persönlich, vor die Frage, möchte ich mich Gottes Liebe und Führung ganz öffnen? Es geht hier um einen Vertrauensschritt, um eine Entscheidung. Trotz meiner vielleicht zwiespältigen Gefühle schaue ich auf die Liebe des Abba-Vaters und entscheide mich, ihm zu vertrauen. Dabei muss oft eine Angst überwunden werden. Es ist wie beim Schwimmen lernen. Wenn ich zum Beispiel nicht schwimmen kann, habe ich Angst, dass das Wasser mich nicht trägt und ich ertrinken könnte. Zugleich kann ich aber sehen, wie andere im Wasser herumschwimmen, sich wohlfühlen und entspannen. Warum trägt das Wasser mich nicht? Die Antwort lautet, das Wasser kann mich erst tragen, wenn ich den Schwerpunkt nicht mehr in mir selbst habe und den sicheren Boden aufgebe. Erst wenn ich mich ganz dem Wasser anvertraue, kann das Wasser mich tragen. Das heißt, erst wenn wir uns ganz Gottes Liebe und Führung anvertrauen, können wir erfahren, dass Gottes Liebe wahrhaft trägt. Mit der Entscheidung, uns Gottes Liebe ganz anzuvertrauen, verankern wir unser Leben im Reich Gottes. Damit beginnt etwas Neues. Wir haben den Schwerpunkt, das Zentrum unseres Lebens verlagert. Wir beginnen bewusst unter der Herrschaft seiner Liebe und seiner Führung entsprechend zu leben. Als ich vor vielen Jahren vor dieser Entscheidung stand, durchlebte ich einen inneren Kampf. Muss das denn wirklich sein? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich gehe am Sonntag in die Kirche. Ich bin Mitglied im Pfarrgemeinderat. Und so weiter und so weiter. Aber was ich erlebte, war, so wie Paulus es auch sagt, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters hat mich gedrängt. Und seine Gegenwart und seine Nähe war irgendwann so stark spürbar, dass ich nur mit einem Ja, Vater, antworten konnte. Und dann bekam ich neues Leben, so wie Jesus es verheißen hat. Ich spürte es, ich weiß es. Und als ich das jemandem erzählte, einem lieben Menschen, der mir nahe steht, sagte er: Aber Hans, das kannst du doch nicht machen. Jetzt bist du noch so jung, denk doch ans Hannerl und die Kinder. Was tust du oder was sollen die tun, wenn Gott dich jetzt holt? Für mich war das ein Stück Beweis, dass wir einfach vor Gott Angst haben, dass wir befürchten, wenn wir ihm den kleinen Finger geben, dass er unsere ganze Hand nimmt und dass er uns nicht weiterleben lässt. Das Ganze ist, wie gesagt, viele Jahre her und ich lebe mit meiner Familie immer noch. Das Neue, das Jesus uns verheißen und geschenkt hat und das nun zu wachsen beginnt, kann mit einem Samenkorn verglichen werden, das in gutes und fruchtbares Erdreich gefallen ist, wie Jesus sagt. Mit dem Reich Gottes ist es, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Das Reich Gottes wächst wie eine Pflanze, Schritt für Schritt. Gottes Liebe beginnt unser Leben zu wandeln. Dazu einige mögliche Aspekte. Es gibt weniger Forderungen und Erwartungen, dafür mehr eigenes Arrangement und Freude am Leben mit anderen. Anklagen und Vorwürfe gegen Mitmenschen und Umstände werden seltener und hören mehr und mehr auf. Das Einfühlungsvermögen in andere Menschen wächst. Ihre Sorgen und Nöte treffen uns und wir tragen ihre Leiden mit. Wir können uns auch von Herzen am Erfolg anderer freuen. Wir sorgen uns weniger um das eigene Image. Zum Beispiel nehmen die anderen mich an, bestätigen, bewundern oder bekämpfen sie mich. Die Macht des Selbstmitleids nimmt ab. Die Dankbarkeit gegenüber Gott, den Mitmenschen und sich selbst nimmt zu. Die Lebensfreude wächst zunehmend. Trotz den Stürmen des Lebens wächst die innere Gewissheit, dass wir von Gott getragen und in ihm geborgen sind. Wir trauen ihm zu, dass er mehr von unseren Ängsten und Sorgen versteht als wir selber. Je mehr wir unser Leben im Reich Gottes verankert haben und immer wieder unser Ja zu Gottes Führung leben, desto tiefer reifen diese Haltungen als Früchte heran.
Das Vaterunser-Seminar, unsere Sendung heute bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Credo-Sendung, bereits der zweite Teil dieses Seminars. Sollten Sie den ersten Teil versäumt haben, liebe Zuhörer, kein Problem. Sie können auch in diesem zweiten Teil ganz gut mitkommen. Wir sprechen jetzt schließlich über etwas, was uns sehr vertraut ist, über das Gebet des Herrn, Vater unser im Himmel, das wir auch so oft als Christen beten. Wir haben heute im Vortrag unseres Referenten, Herrn Diakon Häuselschmidt, über den Teil dieses Gebetes des Herrn gehört, dein Reich komme. Wir haben über die verschiedenen Reiche gehört, das Reich der Welt, das Reich Gottes. Wir haben gehört, was es heißt, wenn Gott regiert, was das für unser Leben für Auswirkungen hat, was es aber auch für Auswirkungen hat, sich dem Reich dieser Welt anzuvertrauen. Wir haben nun zum Schluss über das Wachstum des Reiches Gottes gehört, viel über das Vertrauen auf Gott gehört. Jetzt fehlt nur noch eine Schlussrunde, bevor es dann Ihnen überlassen ist, liebe Zuhörer, gerne auch anzurufen, sich in diese Sendung einzubringen. Herr Diakon Häuselschmidt, ich übergebe Ihnen nochmal das Wort für eine Zusammenfassung und eine Gesamtsicht dessen, was wir jetzt gehört haben.
Vor vielen Jahren in meiner Jugendzeit machte ein Bild die Runde: Jesus, unser Co-Pilot. Gemeint war, dass Jesus mit uns geht, dass er bei uns ist, dass er als Co-Pilot quasi in unserem Auto sitzt, am Beifahrersitz. Ich war damals angetan von diesem Gedanken und heute verwerfe ich ihn, denn nicht ich möchte mein Leben lenken und leiten, sondern er soll am Steuer meines Autos, meines Lebens sitzen. Er soll mich dahin bringen, wo er mich braucht, wo er mich möchte. Das ist das Entscheidende. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, so sagt es Paulus im Galaterbrief. Dazu eine Geschichte. Für viele Affen ist es ein Inbegriff ihres Glücks, Bananen zu essen. Es gibt eine Art Affen, die man auf folgende Weise fängt. Der Jäger hüllt einen Baumstamm aus, dann bohrt er vorne ein kleines Loch, sodass der Affe mit der Pfote gerade noch hineingreifen kann. Nun hängt er in den Baumstamm eine Banane. Die Affen sehen das und weil sie die Banane unbedingt wollen, greift der Affe durch das kleine Loch nach ihr. Er lässt aber die Banane nicht mehr los. Auch dann nicht, wenn der Jäger kommt, hält er die Banane so verbissen fest, dass dieser ihn problemlos fangen kann. Sowas ist doch gemein, oder? Aber die Geschichte zeigt, wer immer etwas verbissen festhält, macht sich selbst unfrei. Solche uns bindenden und blockierenden Bananen können all die folgenden nur sein. Nur mit diesem Menschen, nur in dieser Gruppe kann ich glücklich werden. Nur so ist es richtig. Nur hier kann ich glücklich leben. Nur in dieser Aufgabe, nur in diesem Beruf, nur mit diesen Mitarbeitern kann ich mich entfalten. Nein, es gibt viele Möglichkeiten, um glücklich zu werden. Jedes verbissene Festhalten engt uns ein. Statt krampfhaft festzuhalten, dürfen wir unsere Wünsche, Ängste, Vorstellungen und Ideen in die Hände unseres Abba-Vaters legen. Dann überlassen wir uns dem Geheimnis der größeren Liebe und Weisheit. Das werden Sie nach und nach erfahren. Für alles hat er Lösungs- und Heilungswege. Für jede noch so ausweglos scheinende und traurige Situation hat er göttliche, weise, gute Lösungen bereit. Lösungen, die Zeit und Ewigkeit umfassen. Gerade wenn vor uns Türen, die uns sehr wichtig waren und von denen wir uns viel versprochen haben, verschlossen werden, wird uns der Abba-Vater neue, bessere Türen öffnen. Er schafft immer Neues, Überraschendes und Heilendes. Denn der Abba-Vater liebt uns und er ist der gewaltig große Schöpfer des Universums. Seine Weisheit und seine Wege sind unbegrenzt. Wir dürfen erfahren: Du führst uns hinaus ins Weite. Du machst meine Finsternis hell. Das hat schon David erfahren und im Psalm 18 niedergeschrieben. Gottes Liebe macht unser Herz weit. Wie Jesus können wir mehr und mehr alle Menschen annehmen. Das Dunkle oder das vielleicht noch Dunkle in uns wird hell und gut. Eine gute Perspektive wird eröffnet. Neue Horizonte kommen in Sicht. Frieden wird möglich. Aber nicht für Träumer, denn es braucht unsere Entscheidung für diesen heiligen Gott der Liebe. Jeden Tag neu.
Friede, nichts für Träumer, dein Reich komme. Die zweite Bitte des Vaterunsers, Thema des heutigen Abends in Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in unserem siebenteiligen Vaterunser-Seminar. Heute also der zweite Teil. Unser Referent ist Diakon Hans Häuselschmidt, ständiger Diakon und Mitarbeiter in der charismatischen Erneuerung in Bayern. Herr Diakon Häuselschmidt, herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Gerne.
Dieses Seminar, das haben Sie ja zum Teil von Pfarrer Leo Tanner übernommen, dann überarbeitet für Ihr Vaterunser-Seminar. Es gibt dazu auch ein Begleitheft, das ist in D&D Medien erschienen, nennt sich Vaterunser Teilnehmerheft mit Gebetsimpulsen. Diese Information, liebe Zuhörer, die gibt's auf unserer Homepage zur heutigen Sendung, zu allen Sendungen dieser Reihe und natürlich wie immer bei unserem Hörerservice. Also, wenn Sie Geschmack bekommen haben und sich doch noch ein bisschen weiter, auch die ganzen Tage bis zur nächsten Sendung hindurch hineinnehmen lassen möchten, weiterführen lassen möchten von Impulsen, dann lohnt es sich sicher, sich so ein Begleitheft zu bestellen. Wie gesagt, bei unserem Hörerservice alle näheren Infos, die Telefonnummer am Ende der Sendung. Ja, Herr Diakon, das Wachstum in das Reich Gottes hinein, das Wachstum im Reich Gottes, wir haben schon gehört, was das Reich Gottes ist, also das ist nicht ein Ort, an dem man so einfach geht, sondern das ist eine innere Einstellung, etwas, was ich verwirklichen muss. Nun wird mancher sagen, naja, ich lebe in der Hektik des Alltags, ich bin durch so vieles gebunden. Das ist nicht so einfach, dass ich sage, ich möchte gerne im Reich Gottes wachsen. Was könnten denn da Hilfestellungen sein, Ihre Tipps für gerade den Alltag?
Im Prinzip ist es sehr einfach. Wenn sehr viele sind verheiratet, ich denke die meisten, und wenn wir die Beziehung pflegen, miteinander sprechen, füreinander da sind, dann wird die Beziehung wachsen. Und genauso ist es auch im Reich Gottes. Wenn wir uns Zeit nehmen, mit Gott zu sprechen, auf ihn zu warten, dann wird die Beziehung wachsen. Ohne Zeit zu investieren, geht's nicht. Drum ist unser Vorschlag, nehmen Sie sich täglich Zeit und schauen Sie in dieses Begleitheft, schauen Sie in die Bibel, lesen Sie dort in der Bibel im Begleitheft, werden Sie still und sammeln Sie sich. Und lassen Gott zu sich sprechen durch sein Wort. Und da ist es gut, den Text laut zu lesen. Und dann horchen Sie ins Innere. Was spricht mich jetzt an? Was freut oder ärgert mich? Sie können auch dazu die Fragen bei den fetten Punkten lesen und ihnen nachgehen. Und dann geben Sie Gott eine Antwort. Es ist gut, wenn Sie Gott oder Jesus direkt in der Du-Form sagen, was Sie bewegt. Es ist hilfreich, alle Gefühle und Gedanken auszusprechen. Und diese tägliche Zeit der Stille ist der Ort, wo wir auftanken, wo wir Liebe tanken und wo die Beziehung wächst.
Friede, nichts für Träumer. Dein Reich komme, also wie ein Gegensatz, ist eigentlich interessant. Normalerweise ist das Denken doch, ich habe meinen Stress, ich habe meine Sorgen, meinen mühsamen Alltag und ich flüchte mich zumindest für ein paar Minuten täglich in ein Land der Träume. Ganz anders sagen Sie uns, Herr Diakon Häuselschmidt, aus guter katholischer Tradition heraus natürlich, man muss sagen christlicher Tradition, nicht die Flucht in den Traum, sondern die Flucht in die Wirklichkeit, in die volle Wirklichkeit, dein Reich komme. Wenn wir diese volle Wirklichkeit suchen, den Kontakt mit Gott suchen, der eigentlich für die Fülle der Wirklichkeit bürgt, wie antwortet dieser gute Gott, Vater uns, wenn wir uns in der Du-Form, wie Sie so schön gesagt haben, an ihn wenden?
Meine Erfahrung ist, dass er mit in unsere Gedanken spricht. Dass ein Wort in der Schrift mir plötzlich wichtig wird, es mich in Anführungszeichen anspringt. Ein Wort, das ich schon oft gelesen habe und mir wiederum in Anführungszeichen nichts gesagt hat. Aber jetzt, ganz plötzlich, wird es mir wichtig. Und dann sage ich, Papa, was möchtest du mir damit sagen? Was bedeutet es heute für mich? Zeig mir das. Und der Heilige Geist in uns spricht in unsere Gedanken.
Sie sind Mitglied in der charismatischen Erneuerung und wenn man davon nicht genaueres weiß, vielleicht auch niemanden kennt, der damit zu tun hat, dann hat man oft so vom Hörensagen den Eindruck, in der charismatischen Erneuerung, da ereignen sich immer besondere Dinge. Also da passieren durchaus auch mal solche Dinge, die man als Wunder bezeichnen würde, Heilungen, da passieren innere Einsprechungen, also außergewöhnliche Erscheinungen, die nicht unbedingt jeder Mensch hat. Kann man denn nun mit diesem himmlischen Vater letztlich nur in eine wirklich tiefe Beziehung kommen, wenn man sich genau diesen Weg auswählt als geistlichen Weg, den Weg einer charismatischen Erneuerung oder Ähnliches?
Ich glaube nicht. Es geht mir nicht um die charismatische Erneuerung, sagen wir nicht in erster Linie. Es geht darum, dass wir eine Beziehung zum Vater finden. Dann, wenn unsere Beziehung zu unserem Papa im Himmel aufgebaut wird, stimmt und steht, dann wird er uns antworten, dann wird er uns durch seinen Geist helfen, als seine Kinder zu leben.
Dennoch ist es ja ganz wichtig, dass wir den Heiligen Geist, das haben wir in Ihrem Vortrag gerade gehört, haben, um wirklich in diesem Reich Gottes auch wachsen zu können. Nun hat sich ja die charismatische Erneuerung gerade, ich darf das noch einmal erwähnen, denn ich wollte das auch nicht in irgendeiner Weise jetzt an den Rand drängen, gar nicht, sondern die charismatische Erneuerung hat sich ja gerade das auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, wir müssen wieder bewusst machen, dass es einen Geist Gottes gibt, der uns eigentlich antreiben will, bewegen will, so wie Jesus gesagt hat, er wird euch in alle Wahrheit einführen. Er ist derjenige, der nach der Erlösungstat Jesu nun die Kirche zur Vollendung führt. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie gerade aus Ihrer reichen Erfahrung aus der charismatischen Erneuerung doch noch das ein oder andere Wort dazu sagen, was der Heilige Geist in unserem Leben nun tut, wie er uns zum himmlischen Vater hinführt.
Im Prinzip genauso, wie es die Bibel berichtet. Das, was die Jünger damals erlebt haben, das erleben wir auch oder können wir erleben. Es geht mit der Entscheidung für ein Leben mit Gott, beginnt es erst. Das ist der Startschuss. Und dann werden alle die Verheißungen, die im Neuen Testament stehen, die Jesus uns gegeben hat, die Schreiber der Briefe, die Apostel Johannes, Paulus, Petrus und so weiter, diese Verheißungen, die da drin stehen, die werden Realität. Und so dürfen wir eben erleben, dass die Freude am Wort Gottes, die Freude am Gebet, an der Beziehung zu Gott immer mehr wächst. Daraus resultiert auch, ja, der vielleicht kann man sagen Vorwurf, die sind alle abgehoben. Die haben die Hände hoch und singen ständig Lieder. Ja, das kommt daher, weil Gottes Liebe in unsere Herzen ganz neu eingezogen ist und die Freude uns überwältigt. Und wenn man voller Freude ist, dann drückt man das aus.
Tja, man wird sich ja wünschen, dass man mehr Menschen sieht, die wirklich ein Gesicht und nicht nur ein Gesicht, sondern vor allen Dingen ein Herz voller Freude haben und das auch in die Welt hinausstrahlen, sich auch trauen und sich nicht komisch vorkommen dabei, inmitten so vieler Menschen, die doch leider eher traurig reinschauen und vielleicht ein Herz haben, das, ja, in dem es gar nicht froh ist. Herr Diakon, ich möchte noch auf das Bild des Wassers zurückkommen, das Sie vorhin gebracht haben. Ein sehr eindrückliches Bild. Ich kann mich eigentlich erst vom Wasser tragen lassen, wenn ich mich ihm überlasse. Sie hatten das ja geknüpft ein bisschen, dieses Bild, an die Angst, die wir haben vor Gott oder auch vor dem Wasser, je nachdem, was man jetzt, ob man das Bild oder die Realität nimmt dazu. Wenn wir auf das Leben so mancher Menschen schauen, die wir in der Kirche als heilig bezeichnen, dann ist doch diese Angst des sich ganz Gott Überlassens oft, oder scheint zumindest nicht ganz unberechtigt, denn Gott hat diese Menschen, wenn man das mal salopp ausdrückt, oft ganz schön hart hergenommen, und eine heilige Theresia, Kirchenlehrerin von Avila, sagt zu Gott: Ich verstehe schon, warum du so wenig Freunde hast, wenn du alle so behandelst wie mich. Wo ist jetzt das Moment, dass wir sagen, wir wissen, dass es diesen Menschen so ergangen ist, dass die auch vieles Harte durchgemacht haben, aber ich mache es trotzdem auch?
Das hängt zusammen mit der Entscheidung und mit der Liebe zu Gott, beziehungsweise wenn wir seine Liebe in unserem Leben, seine Nähe und Gegenwart erfahren, dann können wir nicht mehr anders. Wenn die Beziehung wächst und wir wissen und ich davon überzeugt bin, so wie Paulus im Römerbrief sagt, in Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, geschehen alle Dinge zum Besten, dann nehmen wir das, so wie Gott es fügt und führt, weil wir wissen, dass es uns zum Besten gereicht. Das ist ein entscheidender Punkt. Natürlich können wir immer wieder, weil wir den freien Willen haben, Gott bindet uns nicht, können wir immer wieder Nein sagen und sagen: Gott, so geht's nicht, jetzt reicht's. Aber wir können auch zustimmen und sagen: Papa, ich weiß, du hast einen Plan, egal was kommt und was passiert, ich stehe dir zur Verfügung. Ich vertraue dir. Ich möchte es mit einem weiteren Bild vielleicht noch unterstreichen. Da kommt der Zirkus in eine Stadt und die Leute spannen vom Kirchturm zu einem Hochhaus ein Seil. Und der Seiltänzer geht ein paar Mal hin und her und dann nimmt er eine Schubkarre und fährt mit der Schubkarre hin und her. Da kommt er runter und sagt zu den Leuten, die sich inzwischen in großer Zahl versammelt haben: Glaubst du, dass ich auch einen Menschen mit dieser Schubkarre über das Seil fahren kann? Ja, natürlich kannst du das. Haben wir ja gesehen. Einwandfrei. Auf die Frage dann, wer möchte einsteigen, war niemand bereit. Da kam ein Kind und sagte: Ich fahre mit. Der Seiltänzer fuhr dieses Kind auf die andere Seite und wieder zurück, und sie kamen beide wieder wohlbehalten auf den Boden. Und dann fragte er die Leute bei einem großen Beifall und Applaus, warum sie nicht mitgefahren wären. Sie sagten: Wir hatten Angst, wir trauten uns nicht. Und da fragten sie das Kind: Warum bist du mitgefahren? Hattest du keine Angst? Das Kind antwortete: Warum soll ich Angst haben? Das ist doch mein Papa.
Ja, ein schönes Bild. Und ich glaube, es zeigt etwas ganz Wesentliches, was auch in Ihrem Vortrag, finde ich, sehr gut und immer wieder in vielen Worten herausgekommen ist. Es braucht einfach auch einen gewissen Sprung, nicht? Einen gewissen, vielleicht kann man sagen, wo Gott von uns möchte, dass wir einfach mal einen Vertrauensvorschuss geben, wo wir eintauchen und uns dann von Gott überraschen lassen.
Genau, darum geht's.
Jetzt darf ich noch, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, Frau Götzen aus Düsseldorf begrüßen. Grüß Gott, Frau Götzen.
Grüß Gott, Herr Sonnebauer, grüß Gott, Herr Diakon. Vielen Dank für Ihren Vortrag über den zweiten Teil des Vaterunsers. Ich wollte noch etwas dazu sagen, einfach, also ich freue mich ganz persönlich auch auf das Kommen Jesu, wirklich so Maranatha, wie die Urchristen. Also wenn ich das Vaterunser bete, dann bete ich das auch immer so für mich einfach, so in so einer Freude, dass Jesus wiederkommt, dass also sein Reich kommt. Und zum Beispiel auch in der Adventszeit, wo das ja dann auch oft betont wird, ja, abgesehen von der Geburt Jesu, ja, dein Reich komme. Ich bin dann immer so unsicher, habe auch schon einige Christen gefragt, ich gehöre übrigens auch zur charismatischen Erneuerung, was würdet ihr sagen, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, wirklich? Ja, so, ach so ganz direkt heute vielleicht noch nicht, vielleicht nächstes Jahr oder überhaupt. Also ich würde mich, ich persönlich würde mich freuen. Für mich ist das so ein Gebetsinhalt von dieser Bitte, Jesus, komm doch bald, bitte komm.
Das geht mir genauso. Und ich glaube, Jesus kommt wieder. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, denn die Bibel sagt es. Und ich denke, dass Jesus mehr hören möchte von uns als seiner Braut. Ach so, jetzt bist du auch wieder da. Sondern wir sollen ihn erwarten. So wie die Braut den Bräutigam erwartet. Mit Sehnsucht im Herzen. So wie die ersten Christen das formuliert haben oder wie Johannes das in der Offenbarung schreibt. Maranatha, komm Herr Jesus, komm doch.
Danke, Frau Götzen. Ein ja. sehr schöner Aspekt, den Sie hier noch eingebracht haben. Zum Schluss der Sendung noch ein endzeitlicher Aspekt. Endzeitlich nicht im Sinne von einseitig endzeitlich, sondern sicherlich auch für jedes Menschenleben betreffend. Denn Jesus kommt ja spätestens am Lebensende, um uns sozusagen zu begrüßen, aber auch als unser Richter, als unser barmherziger Vater. Dankeschön.
Danke, mich auch.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Götzen.
Ja, danke schön, ebenso.
Auf Wiederhören. Tschüss. Herr Diakon Häusl-Schmidt, eine letzte Frage noch. Sie haben etwas ganz Interessantes gesagt. Sie haben nämlich über das Wachstum des Reiches Gottes gesprochen und haben gesagt, es wächst wie eine Pflanze Schritt für Schritt. Gottes Liebe beginnt unser Leben zu wandeln. Dann haben Sie ein paar Aspekte genannt und da kam vor, die Dankbarkeit gegenüber Gott, den Mitmenschen und sich selbst nimmt zu. Was ich da interessant finde an dieser Äußerung ist, dass die Dankbarkeit sich selbst gegenüber zunimmt. Wie haben Sie das denn gemeint? Haben wir uns selbst etwa etwas zu verdanken? Müssen wir nicht als Christen immer sagen, wir schulden alles Gott?
Wir schulden alles Gott, aber in dem Moment, wo wir uns ihm ausliefern, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Nur durch diese Entscheidung kommen wir ins Reich Gottes. Und das ist ein Punkt, wo wir auch uns danken können.
Schön, das erinnert uns ja auch an das Gebot der Selbstliebe, das Gott uns gegeben hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Genau.
Ja, herzlichen Dank. Eine sehr erfreuliche Nachricht haben wir gerade noch bekommen. Eine Hörerin aus Leipzig hat angerufen, die jetzt nicht selbst auf Sendung gehen wollte. Sie hört heute zum ersten Mal Radio Horeb, ist ganz begeistert und fragt sich, warum sie das nicht schon früher entdeckt hat. Herzlich willkommen in der Radio Horeb Hörerfamilie. Herzliche Grüße nach Leipzig. Wünsche Ihnen, liebe Hörerin, viel Freude mit Radio Horeb. Sagen Sie es weiter, wenn Sie viel Freude haben. Vielleicht wissen auch andere noch nicht, dass es Radio Horeb gibt. In Leipzig, im ganzen Osten Deutschlands, bereits im analogen Kabelnetz. Nicht nur über Satellit zu empfangen, wie ja überall in ganz Europa und auch im Internet in der ganzen Welt, sondern dort auch im analogen Kabelnetz, das heißt ganz leicht zu empfangen. Wie gesagt, viel Freude und ja, kann Ihnen nur alles Gute und Gottes Segen wünschen. Und um diesen Segen, Herr Diakon Häusl-Schmidt, darf ich Sie jetzt für alle unsere Hörer, auch für alle Neuen, für unsere Zuhörerinnen aus Leipzig bitten.
Gerne. Der Gott des Friedens, der Jesus, unseren Herrn, den erhabenen Hirten seiner Schafe, von den Toten heraufgeführt und durch das Blut seines ewigen Bundes geführt hat, er mache euch tüchtig in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er bewirke in uns, was ihm gefällt. Und dazu segne uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Nochmals herzlichen Dank. Ich darf sagen, bis zum nächsten Mal, Herr Diakon Häuselschmidt, und auf Wiederhören.
Ich freue mich auf das nächste Treffen zum Thema Dein Wille geschehe.